1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf einen der vielseitigsten Schauspieler Deutschlands. Hollywood-Regisseur Brian De Palma hat mal über ihn gesagt, den kann man wirklich alles spielen lassen. Viele Jahre hat er ausschließlich am Theater gearbeitet und seine erste Kinorolle war dann im Oscar-nominierten Film Das Weiße Band. Seitdem ist er international gefragt, hat auch schon mit Steven Spielberg gearbeitet. Herzlich willkommen, Rainer Bock.
Guten Morgen.
Wann haben Sie eigentlich den letzten Verriss über Sie gelesen? Ich habe keinen gefunden.
Jetzt will ich mich auch nicht heiliger machen als den Papst, aber ich lese kaum Kritiken.
Tatsächlich?
Nee, nicht mehr. Im Theater schon. Die letzte, an die ich mich erinnern kann, war meine Anfängerzeit. Das war richtig heftig. Da hat man den Bock zum Tasso gemacht.
Den Bock zum Tasso?
Bei Theatern da habe ich Toccato Tasso gespielt.
Ach so. Bei Theatern ist es wahrscheinlich üblicher, dass dann auch mal ein Verriss kommen muss, oder?
Unbedingt. Also da muss man sich dann tatsächlich langsam dran gewöhnen, dass das passieren kann. Und zwar merkwürdigerweise auch von, sagen wir mal, 4 Kritikern, 4 komplett unterschiedliche Kritiken zu einem und demselben Abend.
In der kommenden Woche werden wir Rainer Bock in einer Hauptrolle im Fernsehen erleben, der neue Irland-Krimi. Auch darüber reden wir in dieser Stunde.
HR1.
Genau meins.
Wenn man nach vielen Jahren seinen festen Job verliert, dann ist das immer erstmal eine Katastrophe, vor allem wenn das kurz vor dem 50. Geburtstag passiert. Rainer Bock war etablierter Theaterschauspieler, bis dann eines Tages der Intendant wechselte und der Neue ihn feuerte. Was war damals Ihre erste Reaktion?
Ja, um es genau zu verstehen, müsste ich den ganzen Vorlauf erzählen. Das sparen wir uns jetzt mal, weil das nicht besonders sauber abgelaufen ist. Aber die erste Woche war ich zutiefst gekränkt. In der zweiten Woche war ich empört, in der dritten verärgert, wütend. Und in der vierten Woche kam sowas dazu, wo ich dachte, ja, wie geht's denn jetzt so weiter? Ich hatte ja eine kleine Familie zu versorgen. Und am Ende der vierten Woche hörte ich das Möwengeschrei so am Horizont über dem Meer, gleichbedeutend das Gefühl der Freiheit. Und das habe ich dann wahrgenommen und mich entschieden, nicht wieder in einen Angebot. Ich habe dann Angebote sofort bekommen von anderen Häusern und habe gesagt, nee, nach so vielen Jahren versuche ich das jetzt mal frei zu arbeiten, weil auch die Drehangebote sich häuften und irgendwann hätte ich mich wahrscheinlich eben ein bisschen entscheiden müssen, um das überhaupt machen zu können.
Aber das war ja eine neue Erfahrung dann für Sie.
Absolut.
Zum Casting gehen, sich bewerben, präsentieren, nach einer Festanstellung. Hatten Sie keine Existenzängste?
Ja, am Anfang schon, aber eben sich bewerben, das habe ich nie gemacht. Dafür hat man dann letztendlich auch eine Agentur. Sicher kann man sich in diesem Beruf dessen aber nie sein.
Dann haben Sie in dem Film Das Weiße Band diesen bösen Arzt gespielt, der seine eigene Tochter misshandelt. Seitdem sind Sie dann schlagartig international gefragt. Hätte Sie der Intendant damals nicht gefeuert, hätten Sie wahrscheinlich Steven Spielberg nie kennengelernt?
Kann sein. Was mit Sicherheit richtig ist, dass ich all die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 10 Jahren gemacht habe, seit dem Weggang vom festen Engagement, dass ich die sicherlich so alle vielleicht nicht gemacht hätte. Und das wäre tragisch traurig geradezu.
Was ist so die wichtigste Erfahrung, die Sie als freier Schauspieler machen?
Na, es gibt 2 Sachen auf jeden Fall. Einmal die Unabhängigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit. Am Theater ist man doch ganz stark gebunden an die Vorstellungspläne, an die Verfügbarkeit und so weiter. Und dann einfach diese tolle Erfahrung, so oft ganz interessante, spannende Begegnungen zu haben, die nicht nur zwischenmenschlich toll sind, sondern auch lehrreich innerhalb des Berufs. Also der Erfahrungszugewinn ist unglaublich.
Und wieso die Zusammenarbeit mit Regiestars wie Steven Spielberg oder Quentin Tarantino so funktioniert, darüber reden wir gleich auch noch ausführlich. Rainer Bock lebt seit vielen Jahren in München. Aufgewachsen ist er aber knapp 1000 Kilometer weiter nördlich, nämlich in Kiel. Ist es ein bisschen kokett oder waren Sie wirklich so ein grottenschlechter Schüler, wie man immer liest?
Liest man das überall?
Das ja.
Lasse ich verbieten.
Ich habe alles gelesen.
Ich weiß nicht, ob ich ein grottenschlechter Schüler war. Auf jeden Fall war ich ein grottenfauler Schüler.
Das ist ein Unterschied.
Ja, das kann sein. Weil in Deutsch, Philosophie, Religion hatte ich eigentlich immer sehr gute Ergebnisse. Aber alles, was naturwissenschaftlich, Physik, Chemie, Mathe und sowas, das war mir ein Gräuel. Dafür hätte ich mich ganz erheblich auf den Hosenboden setzen müssen und das habe ich ein bisschen verweigert. Es war ja sowieso die Zeit der Autoritätenverweigerung. Wir reden von den Ende 60er, Anfang 70er Jahren. Und ich habe allein schon deshalb diese politische Richtung dafür ausgenutzt, mein Verhalten zu irgendwie zu begründen. Nein, nein, es gab auch durchaus politische Affinitäten.
Ja, nach dem Abi waren Sie 2 Jahre sozusagen hauptberuflich bei der Anti-AKW-Bewegung. Was haben Sie da gemacht?
Das passierte. Also ich war in Kiel in der Stadtteilgruppe und dann hat man mich entsandt zu dieser Bundeskonferenz, damals in Hannover, kann ich mich erinnern. Und auf einmal war ich in diesem außerparlamentarischen Politzirkus unterwegs, habe alle Brockdorf-Demonstrationen mitgemacht beim Anti-Atomdorf in Grunde, bis es dann geräumt wurde. Ich habe das damals für sehr wesentlich und notwendig gehalten, wie man heute sieht, so viele Jahre später auch bestätigt bekommen. Damals wirklich mit Gefängnis bedroht für die Aktionen, die man da gemacht hat. Allerdings wurde es mir zu radikal und ich musste mich dann irgendwann entscheiden, willst du dich hier gefährden oder vielleicht auch nochmal eine andere Sinnsuche beginnen, und das habe ich dann gemacht.
Und dann haben Sie als bekennender Heterosexueller in Kiel ein schwules Café aufgemacht.
Naja, ich habe dieses Café mit einem schwulen Freund zusammen eröffnet. Insofern wurden beide geschlechtlichen Ausrichtungen bedient, hätte ich fast gesagt. Und zwar im Wortsinne auch, indem man Kaffee und Kuchen servierte. Aber es war durch Effis, Karl-Heinrich Effinghausen, genannt Effis, Einfluss auch doch stark für die Schwulenszene zu besetzen. Also er hat Ausstellungen gemacht, Fotoausstellungen. Er hat schwule Ästhetik und schwules Denken durchaus in diesen täglichen Apparat mit eingebracht, was wunderbar, wunderschön war. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle und wunderbare Zeit zusammen, bis er dann nach Hamburg gegangen ist. Und dann habe ich das Café verkauft und bin auf die Schauspielschule.
Und dann sind Sie zu Ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich möchte das Café verkaufen und zur Schauspielschule gehen. Was haben die Eltern dazu gesagt?
Es entstand eine sehr lange Pause. Und dann sagte mein Vater, wenn du das machst,
wirst du enterbt.
Gebe ich dir 400 Mark im Monat dazu.
Und, aber Sie hatten mit einer anderen Reaktion gerechnet?
Total. Ja, ich habe mit Entsetzen Hände vorm Gesicht schlagen und aufheulen und sofortige Enterbung, da gab es auch nicht so viel zu erben, gerechnet. Nein, nein. Aber andererseits, mein Vater war ein sehr belesener Mann, also Lesen war sein größtes Hobby. Er war literarisch absolut interessiert. Insofern gab es da natürlich eine Affinität zu diesem Berufswunsch. Aber dass er das so vehement unterstützen würde, oder beide, meine Mutter ja auch, damit hatte ich nicht gerechnet. Und sie haben auch die ganzen ersten Premieren, die ich oben in Norddeutschland am Theater gespielt habe, haben sie auch alle gesehen.
Rainer Bock über seine Jugend.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Rainer Bock. Wenn man seinen Namen bei der Netflix-Suche eingibt, dann kommt ein halbes Dutzend Filme. Der König von Köln zum Beispiel oder Der geilste Tag und natürlich die renommierte Serie Better Call Saul. Für diese Dreharbeiten sind Sie tatsächlich mit 63 das erste Mal in die USA geflogen?
Ja.
Warum nicht? Waren Sie nicht früher da?
Warum?
Naja, das ist doch ein Land, das alle Menschen fasziniert. Ihnen waren die USA immer egal?
Ich bin anti-amerikanisch sozialisiert.
Anti-amerikanisch.
Wir sprachen schon drüber. Ja. Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Vietnamkrieg, Rassismus, aber Feindlichkeit den indigenen Völkern gegenüber. Also es war nicht gerade beispielgebend für unser Denken damals. Und ich habe gedacht, ich will in dieses Land nicht, es interessiert mich nicht.
Aber die US-Kultur hat doch auch ihre Generation tief geprägt, von Woodstock bis Bruce Springsteen und so weiter.
Ja, in der Kultur schon, aber es war auch kein Grund für mich, dahin zu reisen. Ich bin kein besonders polyglotter Mensch, also Reisen fasziniert mich eigentlich nicht so.
Tatsächlich?
Mhm, ist so.
Okay. Ihr erster Musikwunsch kommt aber aus den USA, denn wir spielen jetzt für Sie Barbara Streisand. A Piece of Sky. Was verbinden Sie mit diesem Lied, wenn nicht die USA?
Es stammt ja aus dem Film Jendl. Der hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Sie singt da sehr viel über ihren Vater natürlich auch. Und das mich berührt, dieses Lied. Abgesehen davon glaube ich, ich kenne kein Lied, in dem eine Sängerin einen Ton 18 Sekunden in der Intensität halten kann wie sie.
Das werden wir uns jetzt genau anhören. Barbara Streisand für Rainer Bock. Am kommenden Donnerstag können wir Rainer Bock im Ersten sehen, der Irland-Krimi mit der Folge Der Preis des Schweigens. Er spielt einen Psychiater, der in den Verdacht gerät, vor Jahren seine Ehefrau getötet zu haben. Das Schöne an der Figur ist, denke ich, dass sie nicht einfach nur böse ist. Ne? Also mit der jungen Patientin geht er ja sehr fürsorglich um. Ist es das, was sie gereizt hat an der Figur?
Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mit Ihrer Frage schon angefangen haben zu spoilern.
Ich sag ja nicht, ob er es wirklich war.
Es klang jetzt gerade so. Auf jeden Fall, nein, er ist ein, ich hätte fast gesagt, ein Mann wie Sie und ich, der aufgrund seines Berufes natürlich eine gewisse Menschenliebe braucht, sonst kann man diesen Beruf, glaube ich, als Kinderpsychologe gar nicht ausüben. Er hat ein besonderes Verhältnis zu einer einen jungen Patientin, die er eigentlich vorhatte, mit seiner im Moment vermissten Frau zu adoptieren. Damit beginnt der Film eigentlich, dass diese Adoption erstmal abgelehnt wird, weil die Familienverhältnisse unklar sind. So weit, so gut. Was dann im Verlauf des Films weiter passiert, wollen wir jetzt hier nicht weiter erörtern.
In diesem Irland-Krimi gibt es immer so eine melancholische Stimmung mit dem Meer, Einsamkeit, eher so schweigsame Menschen. Haben Sie das dort auch so empfunden oder liegt das an der Inszenierung?
Nee, das ist so. Ich muss allerdings zugestehen, ich bin nicht besonders intensiv mit dem Land in Kontakt geraten, weil ich hauptsächlich zwischen Hotel und Set gependelt bin und hatte wenig Zeit, einfach die Landschaft drumherum zu erkunden. Nur das, was ich mitbekommen habe, ist wirklich sehr eindrucksvoll. Eine karge und trotzdem gleichzeitig wunderschöne Landschaft. Die Menschen sind unbeirrbar bei Wassertemperaturen von 13, 14 Grad jeden Morgen zum Baden ins Meer gestiegen, was auch noch ein besonderes Verhältnis zu ihrer Natur widerspiegelt, glaube ich. Sie sind sehr herzlich, überhaupt nicht, wie man das vielleicht den Norddeutschen immer unterstellt, so ein bisschen spröde oder wortkarg. Nein, nein, das war eine wunderschöne Begegnung.
Hatten Sie dort auch Zeit zu angeln? Das ist leider nicht. Aber wenn man so viel arbeiten muss, wahrscheinlich.
Nee, das ging, bin ich nicht zugekommen.
Sie sind der Gegenspieler von Desiree Nosbusch, die war auch bei uns zu Gast im HR1 Talk, als der Irland-Krimi gerade neu war. Und da war noch völlig offen, ob das ein Erfolg werden könnte. Sie war sich nicht sicher, aber es funktioniert. Zwei Folgen im Jahr, die nächsten sind auch schon wieder in Vorbereitung. Was glauben Sie, macht den Erfolg dieser Serie aus?
Ja, vor allen Dingen Desiree. Sie ist einfach eine strahlende, überstrahlende Persönlichkeit, der man wahnsinnig gerne zuguckt und zuhört, sowohl beim Spielen als auch als Erscheinung.
Als Erscheinung.
Sie ist einfach eine wunderschöne Frau, aber darauf würde ich sie auf keinen Fall reduzieren wollen.
Das war immer ihr Problem, dass sie darauf reduziert wurde.
Das kann sein, dass es das war. Das ist es oder muss es auf gar keinen Fall mehr sein, weil sie ist auch wirklich eine ganz tolle Schauspielerin. Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Gut, das sagt man fast bei jedem und jeder Produktion. In diesem Fall kann ich es nur einfach richtig betonen. Und wir haben seitdem auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, weil wir auch neben dem direkten Drehen auch uns sehr viel unterhalten haben und viel gelacht haben. Also es ist gut. Und dann ist es immer die Qualität der Drehbücher. Sind sie gut oder sind sie nicht gut? Die besten Schauspieler können auch an einem beschissenen Drehbuch nichts retten. Aber das ist eben da eben auch der Fall. Und ihre Kollegen, die sie umgeben, die irischen Kollegen, finde ich auch sehr beeindruckend.
Der Irland-Krimi im Ersten, der Preis des Schweigens mit Desiree Nosbusch und Rainer Bock am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten. Wenn deutsche Schauspieler in internationalen Produktionen besetzt werden, dann ist es oft klar, um was es geht. Sie spielen dann den Nazi oder den Stasi-Agenten oder sonst einen Schurken. Hauptsache, er spricht Englisch mit deutschem Akzent. So erging es Rainer Bock auch, zum Beispiel im legendären Quentin Tarantino-Film Inglourious Basterds. Da waren sie ja auch ein Nazi-General. Wie war das dann so, mit dieser Besetzung klarzukommen? Erstmal freut man sich natürlich.
Ja, das sind ausgerechnet der Inglourious Basterds ansprechen, finde ich immer wieder erstaunlich, weil ich sage immer zu Freunden, wenn ihr mich da sehen wollt, dürft ihr euch nicht nach dem Popcorn bücken, sonst habt ihr mich verpasst. es war einfach interessant, ihn kennenzulernen. Es gab vorher ein Casting, selbst für diesen einen Drehtag, das dann gar nicht stattgefunden hat, weil es war ein längeres Gespräch mit ihm und am Ende hat er mich gefragt, ob ich das Drehbuch gelesen hätte. Ich sage, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, er weiß, es ist eine kleine Rolle, aber hätte ich dann Lust, es zu machen? Ich sage, ja, okay, sagt er, you got the job. So, also eigentlich war das Gespräch schon für ihn, das Casting. Er wollte mich einfach kennenlernen. Dann darf man das aber wirklich nicht überbewerten. Also auch an internationalen Arbeiten, die ich machen durfte, sind andere Rollen für mich wesentlich wichtiger und interessanter gewesen.
Ja, Spielberg zum Beispiel. Da geht es um den Film Gefährten, da geht es um die Pferde der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Wie ist so eine Begegnung mit Steven Spielberg? Erstarrt man da vor Ehrfurcht? Hat er so eine Aura oder wie ist das?
Ich erstarb vor Ehrfurcht. Er hat dann aber ganz schnell wieder zum Leben erweckt, weil er nicht nur mit mir, auch mit allen anderen Kollegen, es waren ja noch mehr deutsche Kollegen da beteiligt, wirklich ja ganz normal spricht. Also ich vermeide immer diesen Begriff auf Augenhöhe. Ich finde ihn schrecklich, weil das schon impliziert, dass es so extrem unterschiedliche Gewichtungen da gibt. Aber er spricht ganz normal mit einem, ist wahnsinnig zugewandt, interessiert, neugierig, fragt viel nach und hört auch zu, wenn man vielleicht mal irgendwie einen Einwand hat oder eine Idee hat, einen Vorschlag hat. Er hat immer zugehört, hat auch Dinge angenommen oder hat auch Dinge klar gesagt, nee, sieht er nicht so. Aber es war ein Hochvergnügen und er hat wahnsinnig Humor.
Was ist das für Humor? Also situativ oder erzählt er gerne Witze abends?
Nein, er erzählt keine Witze. Es ist ein situativer Humor. Oder andersrum, es gab eine Situation, da mussten wir sehr lange warten auf offenem Feld, dass die Szene eingerichtet werden konnte. Und ich hatte mit Janusz Kaminski, seinem Kameramann, schon einige kleine Scharmützel ausgefochten, weil Janusz als Pole, und da habe ich jeglichen Respekt davor, nicht gerade deutschenfreundlich scheint und das immer dazu nutzt, harte Witze zu machen gegen Deutsche. Gespeist aus der Geschichte natürlich. Und das stecke ich auch alles ein, habe aber auch ab und zu mal gekontert, so dass Steven Spielberg manchmal die Zigarre fast aus dem Mund fiel vor Lachen. Also wir hatten da schon so ein bisschen Spaß und dann standen wir auf dieser Wiese in dieser Pause und er sagte, sog wie immer an der unvermeidlichen Havanna und sagte auf einmal, Rainer, did you ever play comedy? Und ich habe gesagt, naja, also im Theater schon, aber im Film, Fernsehen eigentlich noch nie. Dann guckte er mich so sinnend an und sagte nur, you have to. Und das fand ich ein unheimlich nettes Kompliment, weil das in Deutschland sich noch nicht so rumgesprochen hat, dass ich auch vielleicht Lust hätte, zumindest Komödie zu spielen.
Vielleicht tragen wir jetzt dazu bei. Eine Comedy-Rolle für Rainer Bock, bitteschön. Was ist denn eigentlich bei so internationalen Produktionen anders als bei der typischen in Deutschland?
Naja, bei diesen großen Produktionen sicherlich der Etat. Wir haben einfach mehr Geld. Mehr Geld macht viele Dinge anders möglich. Es gibt mehr Raum, mehr Zeit, auch dann für die kreative Arbeit. Es gibt sicherlich in der Ausstattung andere Möglichkeiten, oft auch in der Bildsprache. Aber sonst ist es eigentlich auch nicht anders als bei uns.
Und mehr Geld macht den Film besser?
Nicht grundsätzlich, aber es gibt mehr Möglichkeiten, ihn vielleicht besser zu machen.
Rainer Bock über seine internationale Arbeit.
HR1 Talk.
Der Schauspieler Rainer Bock ist unser Gast. Im König von Köln spielt er zum Beispiel den Baulöwen, der die ganze Stadt korrumpiert. Im Kinofilm Atlas ist er der schweigsame Möbelpacker, der spielt er die Hauptrolle, hat aber nur anderthalb Seiten Text im ganzen Film. Gut, dass Sie nicht nach Text bezahlt wurden. Stimmt es, dass Sie als junger Mann manchmal vor dem Spiegel standen und gesagt haben, mit der Visage kannst du nicht auf die Bühne gehen?
Nee, das stimmt nur so halb. Ich stand nie vor dem Spiegel und habe mir das gesagt, sondern ich habe gedacht, dass ich noch während der Schauspielschulzeit, dass ich vielleicht doch nicht prädestiniert bin, dass man vielleicht schöner sein müsste, in Anführungsstrichen. Hatte dann immer so bestimmte Bilder im Kopf von ganz tollen Schauspielern, Paul Newman und diese ganze Zeit Robert Redford. Ich hatte leider nur amerikanische Vorbilder zu der Zeit und da war ich zweifelnd. Ich bin schon als Kind weggelaufen, wenn man mich fotografieren wollte. Insofern habe ich nicht gedacht, dass das wirklich kompatibel ist.
Gleich füllt Rainer Bock den HR1 Fragebogen aus, hoffentlich ohne Selbstzweifel. Der Spezialist für tiefe Abgründigkeit. Auch so wird Rainer Bock gerne von Kritikern beschrieben. Wollen wir doch mal gucken, in welche Abgründe wir jetzt schauen können. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Rainer Bock. Mein schönstes Privileg als Schauspieler ist,
so viele verschiedene interessante Menschen kennenzulernen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,80.
Zuletzt geklaut habe ich
gar nicht.
Von meinem Sohn habe ich gelernt,
kritisch zu denken oder noch kritischer zu denken.
Mein Lieblingsessen.
Zeichen des Veganismus, darf man das ja gar nicht sagen. Ente mit Rotkohl.
Super. Am meisten auf die Palme bringt mich
Ignoranz und Rassismus, wobei sich das deckt.
Glück bedeutet für mich?
Dafür kann ich mit einem Satz nicht herhalten, glaube ich. Das ist mir eine zu philosophische Frage.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
dass sie immer droht, Minderheiten zu unterdrücken.
Bereut habe ich.
Dafür reicht ihre Sendezeit doch gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht mehr Sprachen gelernt zu haben.
Tatsächlich. Mein größter Flop war?
Die Räuber von Schiller am Theater. Der Karl Moor, das habe ich als meinen größten Flop empfunden, wenn Sie mich ebenfalls auf der künstlerischen Seite daraufhin ansprechen.
Der Glaube?
Ist jedem heilig.
Beim Pokern lerne ich fürs Leben?
Manipulation?
Ich habe Angst vor
Krankheit.
Meine Lieblingsserie?
Ich muss zwei nennen, es geht nicht anders. Breaking Bad und Better Call Saul.
Wo Sie selber mit dabei sind. Tolle Serie. In meinem Bücherregal unten rechts steht...
Ich habe ein unglaublich unaufgeräumtes Bücherregal. Ich rate mal, dass es die gesammelten Werke von Hans-Dieter Hüsch sind.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Rainer Bock. Vielen Dank. Jetzt der nächste Musikwunsch für Sie. My Back Pages mit allen großen Stars. George Harrison, Bob Dylan, Eric Clapton. Warum dieser Titel?
Also das rührt mich geradezu, wenn ich sehe, wie diese wirklich, wie Sie schon gesagt haben, diese in ihren Solokarrieren ja weltberühmten Leute und auch in ihren Bands zusammen auf der Bühne stehen und zusammen musizieren. Das mit einem so großen Enthusiasmus, mit so einer Freude, abgesehen davon, dass ich diesen Song liebe, den habe ich schon x-mal mir schon angeguckt auf YouTube.
Und jetzt hören wir ihn, My Back Pages für Rainer Bock. Rainer Bock ist ein Familienmensch. Er bezeichnet sich als passionierten Vater. Sein Sohn, inzwischen erwachsen, hat prompt ein 1er-Abi hingelegt, im Gegensatz zu seinem Vater. Stolz drauf?
Ja.
Angeblich sind Sie aber auch stolz gewesen, als der Sohn das Studium abgebrochen hat, in Tradition der Familie.
Stolz wäre jetzt übertrieben gewesen, aber es passte so gut. Der Zeitpunkt war so ideal.
Warum?
Weil ich da eben damals das Angebot bekommen hatte, in dieser amerikanischen Serie Better Call Saul mitzuspielen. Und da ich ein nicht besonders polyglotter Mensch bin und vor großen Reisen immer zurückscheue, war der Gedanke, dass er mich als My Personal Assistant begleitet, der war einfach wunderbar. Und meine Frau kam mit als sie selbst. Und das war ein ganz, ganz toller, uns auch nochmal auf eine besondere Art und Weise verbindender Familienausflug.
Sie haben schon zweimal jetzt gesagt, Sie sind nicht polyglott, Sie reisen nicht gerne. Woher kommt das? Viele sehnen sich nach Reisen. Haben Sie Angst vor Reisen, vor fremden Hotels oder interessiert es Sie einfach nicht? Oder was ist die Ursache?
Angst ist ein gerüttelt Maß an Grund, immer vor irgendwelchen Dingen, die schiefgehen könnten oder die zu kompliziert sind oder zu mühselig sind. Wenn ich es dann aber tue, genieße ich es. Das ist der Widerspruch. Ja, ich habe die große Chance gehabt, in Australien mal zu drehen für ein paar Tage. Ich habe alles versucht, das abzuwimmeln, ehrlich gesagt. Wir haben, die Agentur hat Forderungen gestellt, die für das Maß der Rolle eigentlich absurd waren. Und die haben alles durchgewunken, dass ich nicht mehr zurückziehen konnte. Und dann habe ich das gemacht und habe das als ganz, ganz großes Erlebnis verbucht.
Haben Sie mit Ihrem Sohn auch viel über Politik diskutiert als alter Anti-AKW-Kämpfer?
Wir haben gar nicht so wahnsinnig viel diskutieren müssen, weil er sehr frühzeitig selber ein starkes politisches Bewusstsein entwickelt hat. Und große Reibungen gab es da eigentlich nicht. Es gab immer wieder Gespräche darüber, auch um das gegenseitige Wissen zu vertiefen. Aber ich kann mich an keine großartigen Konflikte erinnern.
Und wie erleben Sie jetzt als Anti-AKW-Gegner von damals die aktuelle Diskussion, dass man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen sollte wegen der Energiekrise?
Das Thema ist so diffizil und so schwierig. Wer von uns kann es dann wirklich beurteilen, was Sache ist, wie weit das mit den Gaslieferungen mit Russland zu vertreten ist, wie weit nicht. Also dass es eigentlich nicht zu vertreten ist, ist klar. Aber welche Alternativen gäbe es? Gäbe es Pipelines von Norwegen zu uns oder ich weiß nicht, wer gerade der größte sonstige Gaslieferant in der Welt ist? Welche Möglichkeiten gibt es? Das sind derart wirtschaftliche auch Schwierigkeiten, die zu beurteilen sind. Ich maße mir das nicht an. Natürlich sehe ich das mit einem tränenden Auge, dass man das machen will, wenn es keine andere echte Alternative gäbe. Und sagen wir mal so, die gesamtgesellschaftliche Situation, in der ein derartigen Notstand käme, dass es zu sozialen Unruhen käme, dann kann ich nur sagen, dann lass die Dinger noch laufen. Wenn dem nicht so ist, müsste man sie eigentlich wie beschlossen abschalten und nach besseren Alternativen suchen.
Rainer Bock in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Rainer Bock, ein Kieler, der in München lebt. Wie oft vermissen Sie an der Isar die Waterkant?
Ach, es geht. Also ich bin einmal im Jahr auf jeden Fall oben und bin dann aber vorzugsweise an der Nordsee, weil ich die etwas aufregender finde als die Ostsee. Aber wirklich so vermissen tue ich es nicht mehr.
Denn das Angeln haben Sie mitgenommen nach München?
Ja. Wobei das Fliegenfischen tatsächlich erst da unten entstanden ist, über einen Freund, Fritz Karl, auch Schauspieler, auch bekannt natürlich. Und der hat mich in die wesentlichen Geheimnisse des Fliegenfischens eingeweiht. Und so gehen wir auch öfter zusammen dann in München in der Isar fischen.
Das genießen Sie sehr?
Sehr. Das hat meine Lebensqualität für diese Stadt nochmal deutlich erhöht.
Aber der nächste Musikwunsch kommt jetzt auch nicht von der Waterkant, sondern aus den Bergen. Genauer gesagt aus Österreich. Wie kommen Sie auf Hubert von Geusern?
Meine Frau liebt den so sehr.
Aha.
Und ich mag dieses Lied auch ganz besonders.
Er war auch mal bei uns in der Sendung. Schon auch ein cooler Typ, ne?
Ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was ich von ihm höre und sehe, gefällt mir sehr.
Helfen Sie mir bei der Aussprache. Hörst das nett, ja? So sagt man.
Ich habe es ja immer noch nicht gelernt. Ich bin seit 20 Jahren in München. Das ist mein Bayerisch, ist eine Katastrophe.
Ja. Hörst das nett. Hubert von Geusern für Rainer Bock. Ich erwähnte bereits Hollywood-Regisseur Brian De Palma, der mal über Rainer Bock gesagt hat, den kann man wirklich alles spielen lassen. Und das kann man nur über einen Schauspieler sagen, der eben auch eine große Bandbreite hat. Im Weißen Band von Michael Haneke hat er diesen jähzornigen, bösen Arzt gespielt. Damit wurde er international wahrgenommen. Sie waren auch sehr überzeugend. Wie oft haben Sie danach den bösen, jähzornigen Charakter angeboten bekommen?
Öfter.
Und haben Sie es das gerne angenommen oder wie gehen Sie dann damit um?
Ich weiß nicht, welcher Schauspieler sagt, nur weil ich es kann, mache ich es nicht. Natürlich hat man erstmal auch vor allen Dingen, weil ich noch verhältnismäßig neu im Drehbusiness war, solche Rollen angeboten bekommen und auch angenommen, dass ich da so ein bisschen die Sichtweise und die Einschätzung im Laufe der Jahre jetzt verändert und verschoben hat, finde ich wunderbar. Durch meine Arbeit am Theater, wo Vielseitigkeit einfach gefragt ist, habe ich natürlich auch so ein bisschen Rüstzeug erlangt, um das jetzt auch beim Film einsetzen zu können.
Also Ihre jahrelange Theaterarbeit hilft Ihnen, die Vielseitigkeit zu bewahren, weil man da jeden Abend, wenn man dann 2, 3 Stücke im Repertoire hat, sowieso was anderes darstellen muss.
Unbedingt. Ich habe ja auch eine Zeit lang unterrichtet und ich sage denen immer, geht erst ans Theater, sagt den Schauspielschülern und Schülerinnen das, weil da erlernt ihr wirklich erst den Beruf, auch nicht hier an der Schule.
Und wie schwierig war es dann, sich von diesen Angeboten zu lösen? Zu sagen, ich will was anderes spielen, wenn man sie so kennt und so...
Ich habe es nicht gelöst, die Angebote kamen einfach.
Okay. Der Film Atlas zum Beispiel, wo Sie die Hauptrolle spielten, das könnte ich mir vorstellen, war genau sowas, wo Sie sagten, da bin ich mal was ganz anderes. Der schweigsame Möbelpacker, nicht der Intellektuelle, der AKW-Gegner, das hat mit Ihnen so gar nichts zu tun, oder?
Ja, deswegen habe ich auch gedacht, das ist eine völlige Fehlbesetzung, wenn ich das mache. Allein als ich schon gelesen hatte, sein Muskelspiel zeichnet sich unter dem Hemd ab, habe ich gedacht, ah ja, Donnerwetter, wie kommt man da auf mich? Und dann bin ich aber trotzdem zu dem Casting gefahren, es gab ein Casting, das so erfrischend war und so wunderbar. Und da David Navrat ein so zauberhafter Mensch und auch während wir da gearbeitet haben, herrlich im Umgang, dass ich dann, als ich dann wegfuhr, immer zwar noch dachte, ja, war nett, aber das macht jemand anders. Aber dann insgeheim auch dachte, Mensch, das wäre schon toll, wenn das klappen würde. Wie auch immer man das dann beglaubigt. Und dann rief er mich nach 3 Wochen an und hat mir den Satz gesagt, den ich jedem Kollegen, jeder Kollegin wünsche. Du, ich kann mir meinen Film ohne dich nicht mehr vorstellen.
Ach, das geht runter.
Ja, da war ich ganz gerührt. Dann habe ich gesagt, wo ist der Haken? Naja, der Haken ist, sagt er, du musst ungefähr ein Dreivierteljahr in die Muckibude.
Denn das Muskelspiel unterm T-Shirt kann man schlecht spielen. Ja, das muss man schon haben.
Ja, das kann man schwer imaginieren. Da muss man schon ein bisschen beglaubigen, körperlich. Das hat mir dann auch Spaß gemacht sogar.
Okay. Und was ist geworden aus den Muskeln? Sind sie dabei geblieben?
Die schmelzen wie Butter in der Sonne, wenn man da nicht beibleibt. Und es ist noch so eine kleine Grundstruktur erhalten geblieben. Ich arbeite gerade im Moment wieder dran. Ich mag bloß nicht ins Fitnessstudio gehen. Das ist mir seit Corona wirklich ein Gräuel, zwischen dampfenden, schwitzenden Menschen mich zu bewegen. Aber ich mache zu Hause ein bisschen was und es muss ja auch nicht mehr sein.
Rainer Bock in HR1. Also nicht vergessen, am Donnerstag der Irland-Krimi im Ersten mit Rainer Bock in der Hauptrolle. Dummerweise sind Sie der Bösewicht. Wir wollen ja nicht spoilern, wie es ausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nächstes Jahr wieder dabei sind, da müsste sich die Figur schon noch weiterentwickeln, oder?
Ich glaube gar nicht, dass es das Konzept dieser Reihe ist, dass Figuren weitererzählt werden.
Okay.
Wie auch immer, Sie sagen Bösewicht, ich weiß nicht,
woher. Er steht unter Mordverdacht.
Naja, deswegen ist man ja nicht, also entschuldige, immer noch gilt die Unschuldsvermutung. Also ich stehe im Zentrum einer Mordermittlung, sagen wir mal so.
Das heißt, Irland-Krimi ist für Sie ein einmaliges Projekt gewesen. Als was werden wir Sie denn demnächst sehen können?
Seit dem 22. September ist in den Kinos der Kinofilm Mittagsstunde zu besichtigen, nach dem sehr erfolgreichen Roman von Dörte Hansen. Ein ganz wunderschönes Buch. Ich war begeistert, als ich das damals gelesen habe und habe mich sehr gefreut, da mitspielen zu dürfen. Und dann kommt, glaube ich, Mitte Oktober ein Zweiteiler, der jetzt heißt Süßer Rauscht, über eine deutsche Familie in Venetien, eine Grappa-Dynastie. Ich finde, das sehr gelungen und ganz toll verfilmt worden ist. Sehr schmutzig teilweise. Aha. Also jetzt nicht so ein Wohlfühl, ich sag jetzt mal, wie die Guldenburgs. Das meine ich nicht respektlos, sondern das war ja doch eher mehr ein bisschen so Wohlfühl, Familienkino. Der Film ist doch etwas heftiger, dieser Zweiteiler, und mit tollen Kollegen, unter anderem eben auch mit Desiree Nosbusch, Susanne von Borsody und Sven-Erik Bechtolf, um jetzt nur ein paar schnelle Namen zu nennen.
Als freier Schauspieler muss man sich immer sehr genau überlegen, welche Rolle kann ich absagen, welche nehme ich an. Sie können sich das erlauben, abzusagen. Wie viel Prozent haben Sie so zwei Stapel, links, rechts, langweilig, interessiert mich? Oder
ja, toll, wenn ich zwei Stapel hätte, ja. Das ist gar nicht so, wie sich vielleicht jetzt aufgrund dieser Liste, die Sie da haben, darstellt. Ich sag natürlich auch mal Sachen ab, die ganz blöd sind und mich überhaupt nicht interessieren, aber so, dass ich jetzt die Drehbücher bis an die Decke häufen, so ist das nicht. Mhm. Das ist in der Regel auch der Schauspieleralltag nicht.
Welche Rolle würden Sie unbedingt noch spielen wollen?
Ja, natürlich würde ich gerne noch mal richtig Komödie spielen, aber ich bin da scheinbar dann doch irgendwie doch auf das ernst-dramatische Fach festgelegt.
Rainer Bock, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nach Frankfurt zu kommen, extra für dieses Interview. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Wir Menschen werden wunderbar geprüft. Wir könnten es nicht ertragen, hätte uns nicht den holden Leichtsinn die Natur verliehen. Wir öffnen willig unsere Hände, dass unwiederbringlich uns ein Gut entschlüpfe. Das Goethe. Toccato Tasso.
Damit gehen wir in dieses Wochenende und das mit dieser tollen Stimme. Herzlichen Dank, Rainer Bock. Mein Name Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.